In der Wohnung des Sonnensohnes hatte ich Komplexe gehabt, denn auf der Erde war die Person mit der höchsten Stellung, mit der ich je gesprochen hatte, nur ein Präfekt gewesen. Und es war logisch, dass ich angesichts eines Königs oder eines Präsidenten eines 20 Milliarden Volkes verängstigt war, zumal mich mit Schlitzauge auch noch immer angestarrt hatte. Akrok zog sich nun mit Frau und Kind zurück, und ich setzte mich bequem in einen Sessel, um noch einmal alles zu überdenken, was ich an diesem Tag erlebt hatte. Ich stellte eine Bilanz auf und war zufrieden, alles war doch sehr gut gegangen. 11. Besuch im Ackerbaugelände. Akrok kam zurück und sprach ziemlich laut mit seiner Frau, es klang jedoch nicht nach einem Streit. Schließlich wandte er sich an mich, kommen Sie mit, ich habe einiges zu erledigen, und anschließend werden wir einen größeren Teil von Akkad besichtigen. Dabei werde ich Ihnen die wahren Wunde zeigen, die es hier gibt. Ich begleitete ihn ins Zimmer, er zeigte auf die Schuhe und Kleider und ging weg. Als ich die Sachen anzog, überlegte ich, was er wohl mit den wahren Wundern gemeint hatte. Sollte es hier noch wunderbarere Dinge geben, als die, die ich schon gesehen hatte? Das war doch nicht möglich. Das müssten schon göttliche Dinge sein. Ich wollte dies auch gar nicht in Zweifel ziehen, denn sie wurden ja hier direkt von Gott regiert. Beim Anziehen der Kleider merkte ich, dass sie aus einem anderen Stoff gefertigt waren als die früheren. Ich ging hinaus, Akrok erwartete mich im anderen Zimmer zusammen mit Frau und Sohn. Ich ging federnden Schrittes in den flexiblen Stiefeln. Sind Sie bereit? Fragte Akrok. Jawohl, mein Herr. Ich habe meiner Frau gesagt, dass wir kurz vor der 5. Mahlzeit wieder zurück sein werden. Er nahm eine Aktentasche, legte seiner Frau und dann dem Jungen eine Hand auf die Schulter und sagte, gehen wir. Beide schauten uns lächelnd nach. Wir stiegen in den Flugapparat. Akrok manövrierte wie zuvor, und wir flogen ab. Als wir uns etwa 400 Meter über den Dächern befanden, flogen wir in gerade Richtung nach Osten, und zwar so schnell wie nie zuvor. Ich wollte auf die Stadt heruntersehen, konnte aber nichts unterscheiden. So flogen wir einige Minuten, dann drosselte Akrok die Geschwindigkeit, flog einen Halbkreis und blieb mitten in der Luft stehen. Ich fragte verblüfft, was ist los? Nichts Besonderes. Ich wollte Ihnen nur unseren Ackerbau zeigen. Sind wir denn nicht mehr über der Stadt? Nein, wir haben sie schon längst hinter uns. Aber, das ist doch nicht möglich. Doch, doch, antwortete er. Ich schaute hinab, ein Teil des Flugapparats war ja transparent, wie ich schon früher sagte. Ich verstand nichts von dem, was ich da unten sah. Was war denn das? Akrok unterrichtete mich, dies ist unser Ackerbaugelände. Es sieht ja aus wie Kanäle oder riesige Treppen. Ja, aber das sind Mauern, die kurvenförmig auf der Bodenfläche angelegt sind. Er zog nun den Apparat bis auf etwa 40 Meter über dem Boden herunter und flog anschließend eine Kurve um den Berg herum. Nun konnte ich genau erkennen, was mir vorher wie Kanäle und Treppenanlagen erschienen war. Dieses Ackerbaugelände sieht ja fabelhaft aus. Da muss man ja jahrhundertelang daran gearbeitet haben. Nein, es sind erst einige Jahre her, seitdem wir zu diesem System übergegangen sind. Warum? Nun, ich sagte Ihnen ja schon, dass wir vor dem Problem der Überbevölkerung stehen, allgemeiner Raummangel geht ja damit Hand in Hand. Deshalb mussten wir das System einer dem Gelände folgenden Anpflanzung aufgeben, weil diese Art des Aufbaus nicht genügend Erträge ergab. Das Gelände hier ist sehr der Erosion ausgesetzt und um dem vorzubeugen und größere Erträge zu bekommen, haben wir zu diesem System gegriffen. Schauen Sie da vorn die Berge. Sehen Sie von hier aus nicht aus wie Treppen? Ja, sicher. Nun, in dieser Gegend ist alles auf diese Art angelegt. Ich konnte es nun aus der Nähe betrachten. Was wird denn hier gepflanzt? Im Augenblick gar nichts. Vor kurzem erst wurde hier geerntet. Nun wird das Gelände für die neue Saat vorbereitet. Was hat man denn hier geerntet, und was soll neu gepflanzt werden? Es ist ein Wurzelgemüse, ähnlich der Kartoffel auf der Erde. Ja, kennen Sie denn unsere Kartoffel? Wir kennen fast alles, was auf der Erde wächst. Wollen Sie aussteigen, um die Felder ganz aus der Nähe zu betrachten? Ja, sehr gern. Er manipulierte an einigen Hebeln und wir flogen senkrecht nach unten. Der Schrecken fuhr mir in die Glieder. Ich dachte, gleich schlagen wir auf den Boden auf. Doch wir setzten ganz sanft auf. Er schaltete den Apparat ab, wir stiegen aus. Der Boden unter meinen Füßen federte. Ich befand mich am unteren Ende der Ebene, die den Berg umgab. Wir stiegen ein Stück den Berg hinauf, von dort hatte man eine gute Übersicht und ich konnte nur sagen, das ist ja fantastisch. Ich möchte es, so gut ich kann, erzählen, damit der Leser einigermaßen eine Vorstellung davon bekommt. Die Pflanzungen lagen alle schön ausgerichtet da. Wo eine Bodenerhöhung war, hatte man eine Mauer errichtet, deren Höhe mit der Neigung des Geländes variierte. So stand eine über der anderen bis zum Gipfel des Berges. Der Abstand der einzelnen Terrassenanlagen lag zwischen 20 und 100 Metern, manchmal auch mehr. Der obere Teil der ersten Mauer stand auf gleicher Höhe wie der untere Teil der nächsten, und so ging es rund um den ganzen Hügel herum. Das Ganze ergab eine stufenförmige Anlage von 20 bis 100 Meter Breite. Ab und zu sah man auch Behausungen. Es waren hübsche Häuser, wie Häuser in der Stadt, aber fast alle hatten nur drei Wände, die vierte Wand war immer natürlich gewachsener Fels. Ich dachte, was sind das doch für Leute, sie wählen die schlechteste Gegend zum Wohnen aus. Ich wurde aber durch Ok-Ok eines Besseren belehrt, als ich ihn nach dieser seltsamen Bauweise fragte. Er erklärte mir, nun, früher war das anders. Aber der Mangel an Gelände für den Ackerbau hat uns gezwungen, die Häuser in fruchtbarem Gelände abzureißen und sie in felsige Gegenden zu verlegen. Seit wie vielen Jahren praktizieren sie dieses System? In den meistbevölkerten Gegenden Akkads ist man schon vor etwa 100 Akkad-Jahren dazu übergegangen. Nach und nach wurde es überall angewandt. Wie sind die Kontinente auf Akkad eingeteilt? Bei dieser Frage lächelte Ak-Ok wie ein Vater bei der Frage seines Sohnes. Papa, warum kräht der Hahn? Warum spricht er nicht? Natürlich durch Meere. Gibt es dann hier auch Meere? Gewiss. Morgen werden Sie eines sehen. Warum sieht man hier eigentlich weit und breit niemand auf den Äckern bei der Arbeit? Wie Sie sehen, sind diese Felder schon bestellt, um die neue Saat aufzunehmen. Wenn Sie dies sehen zu wollen, so gehen wir mehr nach vorn. Dort sehen Sie hunderte von Leuten und Maschinen bei der Arbeit. Und tatsächlich, als wir etwa 20 Kilometer weiter geflogen waren, sah ich zahlreiche Menschen und Dutzende von Maschinen, die den Boden bearbeiteten. Ak-Ok landete den Apparat in der Nähe eines Hauses, das in den Berg hineingebaut war. Ein Mann beobachtete uns beim Aussteigen. Ak-Ok zeigte ein Papier vor, dann sprachen die beiden eine Weile miteinander. Der Mann nickte lebhaft mit dem Kopf. Wahrscheinlich hatte Ak-Ok ihn um Erlaubnis gebeten, mir die Anlagen zeigen zu dürfen. Kommen Sie mit, sagte Ak-Ok zu mir. Ich folgte ihm und beim Vorbeigehen schaute mich der Mann an, als ob er mich zurückhalten wollte, sicher hatte ihm Ak-Ok erzählt, wer ich war. Wir stiegen entlang einiger Kurven, die das Dorf umgaben, nach oben. Nach ungefähr 500 Metern hielten wir an. In der ersten und zweiten Kurve unter uns waren Leute an der Arbeit. Als ich die Maschinen aus der Nähe sah, fiel ich fast um vor Staunen. Die Maschinen hatten eine unglaubliche Ähnlichkeit mit den Traktoren auf der Erde, nur das Geräusch fehlte. Man hörte bestenfalls ein leichtes Summen wie bei einem Elektromotor. Die Schaufeln, die die Erde aufwarfen, saßen nicht vorn, sondern an jeder Seite. Sie waren an einem Gegenstand befestigt, der wie ein Propeller aussah. Die Räder schienen aus Eisen zu sein und waren mit Haken besetzt. Ich hätte das Ganze gern aufgezeichnet, aber ich muss gestehen, dass ich kein großes Talent zum Zeichnen habe. Wie werden diese Maschinen in Bewegung gesetzt, und warum hört man kein Geräusch? Man hört nichts, weil sie mit Sonnenenergie betrieben werden, derselben Kraft, die wir auch für unsere Raumschiffe verwenden. Da ich meine Erzählung kurz halten will, möchte ich nicht auf Einzelheiten unseres Gesprächs eingehen, auch nicht darauf, was ich von der Anwendung dieser Sonnenenergie halte, wenn man diese auf der Erde zur Verfügung hätte. Lange Zeit betrachtete ich die Supertechnik dieses superintelligenten Volkes. Ak-Ok sagte, gehen wir. Wir haben noch 2000 Kilometer zurückzulegen bis zur nächsten Mahlzeit. Ich schaute ihn an und dachte, ist er verrückt geworden? 2000 Kilometer in einer Stunde, und das in diesem Stahlkügelchen. Wie kommen wir von hier weg? Auf dieselbe Weise wie wir hergekommen sind. Ich fragte ein bisschen zweifelnd, wie lange ist's noch bis zur dritten Mahlzeit? 1,5 Zehntel. 69 Erdenminuten, das kann man doch nicht schaffen. Sie werden schon sehen, ob es möglich ist oder nicht. Wir gingen wieder zum Haus zurück. Der Mann stand noch immer dort und schaute mich verwundert an. Ak-Ok verabschiedete sich, und wir stiegen ein. Wir starteten senkrecht nach oben und flogen dann vorwärts, ungefähr in der gleichen Richtung wie zuvor. Nach etwa 20 Kilometer hielt er wieder in der Luft an, und da wir ja nur das transparente Dach über dem Kopf hatten, konnte ich alles um mich herum gut sehen, und was ich da sah, verblüffte mich so sehr, dass ich glaubte, ich hätte nun einen Albtraum hinter mir und befände mich wieder auf der Erde. Er zeigte mir eine Herde von Tieren, die friedlich auf einer Wiese weideten. Was für Tiere sind das? Ganz ähnlich wie das wir auf der Erde mit nur geringen Unterschieden. Er zog den Apparat herunter, bis er etwa 10 Meter über dem Boden schwebte. Ich dachte, die Tiere würden wegrennen, aber sie weideten friedlich weiter. Sie hatten Ähnlichkeit mit unseren Ochsen, trugen aber keine Hörner. Sie hatten ein sehr dickes Fell und waren doppelt so groß wie der größte Ochse, den ich je gesehen hatte. Nach einiger Zeit flogen wir weiter. Wozu dienen diese Tiere? Sie dienen verschiedenen Zwecken. Ihr Fleisch z.B. ist ausgezeichnet, und aus ihrer Wolle machen wir den größten Teil unseres Gewebes für Kleidung und auch für die Wandbekleidungen unserer Wohnungen. Geben die weiblichen Tiere auch Milch wie unsere Kühe? Ja, sie kann aber nicht als Nahrungsmittel verwendet werden. Gibt es hier eine große Anzahl solcher Tiere? Ja, aber die Sie da unten sehen, sind ausgewachsene Tiere, die hierher gebracht worden sind, nachdem sie gemästet wurden. Wo werden sie denn großgezogen? In den kälteren Zonen, wo es große Weideflächen gibt, sie fressen das Gras dort sehr gern. Nachdem hier abgeerntet worden ist, werden sie hierher gebracht und dann geschlachtet. Wir beendeten die Unterhaltung. Agrok ließ die zweite Haube wieder über die durchsichtige herab, sodass man jetzt nur noch Sicht nach vorn hatte. Ich rückte etwas näher an ihn heran, um ein gläsernes Quadrat, das er vor sich hatte, besser betrachten zu können. Es war in drei Teile eingeteilt. Durch einen Abschnitt konnte man sehen, was hinten vor sich ging. Die beiden anderen gaben den Blick nach rechts und links frei. Ich schaute hindurch und sagte lachend, jetzt begreife ich, warum es an beengten Stellen nie eine Kollision gibt. Ja, hier sieht man in alle Richtungen. Er zeigte auf ein anderes Quadrat, das mir zuvor nicht aufgefallen war, und drückte auf einen Knopf. Hier kann man nach unten sehen, wenn man landen will. Wegen der hohen Geschwindigkeit sah man im Augenblick gar nichts. Solange wir uns unterhalten hatten, war mir dies nicht unangenehm aufgefallen, aber plötzlich fühlte ich mich nicht mehr wohl. Auch kam irgendwo ein Zugwind herein, den ich seitlich am Körper spürte. Ich atmete nun sehr schnell. Agrok sah mich an und fragte, fühlen Sie sich nicht wohl? In dieser Höhe blieb mir die Stimme weg, ich nickte nur mit dem Kopf. Ich brauchte wohl auch nichts zu sagen, denn er konnte mir meinen Zustand ansehen. Er ging mit der Geschwindigkeit etwas herunter und fragte, Sie sind auf der Erde wohl noch nie mit einem Flugzeug geflogen? Ich bin nicht nur noch nie geflogen, sondern habe auch nur ganz wenige Flugzeuge aus der Nähe gesehen. Ich erinnerte mich in diesem Augenblick an meinen Flug von der Erde nach Akkad, bei dem wir, wie er mir gesagt hatte, 500 Kilometer in der Sekunde zurückgelegt hatten. Wie hatte ich nur diese Reise überstehen können? Wie ist denn die Höchstgeschwindigkeit dieses Apparates? Er macht ungefähr 10.000 Kilometer in der Stunde. Warum war es mir denn auf meinem Flug von der Erde zum Akkad nicht schlecht? Die Geschwindigkeit war doch viel größer als die jetzige? Nun, da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Hier müssen wir den Luftwiderstand überwinden und gleichzeitig unsere Lungen mit dieser Luft versorgen. Beim Raumflug existiert dieses Problem nicht. Erstens ist das Raumschiff viel größer, zweitens gibt es keinen Luftwiderstand, denn das Raumschiff produziert seine sauerstoffhaltige Luft selbst in genügender Menge für die Besatzung, man ist völlig unabhängig von der äußeren Umgebung. Hier drinnen fühlt man zwar nicht direkt den Luftwiderstand, aber jemand, der diese Art Flug nicht gewöhnt ist, fühlt sich trotz der wesentlich geringeren Geschwindigkeit nicht wohl. Seufzte eine Stadt in den Bergen. Es ging mir nun viel besser, ich hatte meinen Atem wieder unter Kontrolle. Agrok hatte wohl die Geschwindigkeit um die Hälfte verringert, denn ich konnte nun sehen, wie die Berge sich näherten und beim Vorbeifliegen zurückblieben. Vorher hatte ich weder Berge noch Täler bemerkt. Es erschien nun eine schier endlose Bergkette. Ich hatte zwar die Anden in Kiel noch nie gesehen, nicht einmal abgebildet, aber so etwas stellte ich mir sie vor. Beim Näherkommen schienen sie zunächst verhüllt zu sein, aber plötzlich bemerkte ich anstatt der Berge eine wunderschöne Stadt. Ja, gibt es dann hier eine Stadt? Natürlich, hier ist das größte Industriezentrum von Akkad. Als wir die Stadt überflogen, konnte ich erkennen, dass sie ganz in die Berge hineingebaut war. Warum haben Sie eine solche Gegend für den Bau einer Stadt gewählt? Einen der Gründe können Sie sich wohl denken. Hier ist es ganz unmöglich, Pflanzungen anzulegen, aber eine Stadt konnte man da gut bauen, wie Sie sehen. Ja, Sie haben recht. Der zweite Grund ist der, dass sich in dieser Gegend die größten Sonnenstahlminen von Akkad befinden. Nichts war näherliegender, als hier die größten Werke für Sonnenschiffe, Motoren und so weiter zu bauen. Wurde hier das Schiff gebaut, das mich von der Erde nach Akkad mitnahm? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, denn es gibt mehrere solcher Zentren auf Akkad. Könnte ich die wohl aus der Nähe ansehen? Ja natürlich, deshalb sind wir ja hierher geflogen. Aber zuerst werden wir landen, um eine Mahlzeit einzunehmen. Kennen Sie diese Stadt gut? Ich denke schon, sagte er lächelnd. Er flog eine Runde über der Stadt, ich dachte, er wolle nach einem bekannten Hotel Ausschau halten. Beim Überfliegen konnte ich das Wunder einer dicht bevölkerten Stadt betrachten. Man konnte sie nur beim Überfliegen gut erkennen, aus der Ferne entzog sie sich dem Blick, da sie völlig in die Felsen hineingebohrt war. Es gab Berge, wie der Zuckerhut von Rio, den ich schon aus der Ferne gesehen hatte, dieser hier sah aber mehr aus wie ein riesenhaftes Gebäude, das anstatt vieler kleiner an dieser Stelle errichtet worden war, das Ganze schmückte sich ineinander vom Fuß bis zum Gipfel. Ich dachte bei mir, so etwas ist nur denkbar bei einem Volk, das nicht beabsichtigt, einen Krieg zu führen, der die Hälfte seiner Mitmenschen vernichtet, sondern ein friedliches Leben führen will. Auch bei uns auf Erden gibt es solche Menschen, aber die werden ja als Narren angesehen. Dieses Volk hier hält sich genau an das fünfte Gebot Gottes. Es gibt kein Töten, das dem anderen Nutzen bringt. Gott hat der ganzen Kreatur, die er geschaffen hat, Raum und Mitte gegeben, um zu leben, man muss sie nur anzuwenden wissen. Wir flogen noch einige Runden über der Stadt, dann hielt Ak-Ok den Apparat wieder mitten in der Luft an und ging sachte auf das Dach eines großen Gebäudes nieder. Es lag am Abhang eines Berges, und ich sah dort noch mehrere Schiffe stehen. Wir stiegen aus, begaben uns zu einem Aufzug und fuhren hinab zum Erdgeschoss. Unterwegs bemerkte ich, dass wir 15 Stockwerke passierten. Wir stiegen aus, gingen einen kurzen, engen Gang entlang und betraten einen großen Saal. Wahrscheinlich war dies der Speisesaal eines Hotels, denn ich sah verschiedene gedeckte Tische darin. Es waren ziemlich viele Leute da, die einen arbeiteten, die anderen saßen da und schienen auf ihr Essen zu warten. Manche schauten auf, als wir hereinkamen. Sie schienen Ak-Ok zu kennen, denn er wurde freundlich begrüßt, mich jedoch begrüßte keiner. Ak-Ok sprach lebhaft mit ihnen, da ich nichts verstehen konnte, beschränkte ich mich darauf, seine Gästen zu beobachten. Er wandte sich mir öfters zu, wahrscheinlich erklärte er, wer ich sei. Nun kamen viele auf mich zu und standen mit erstaunten Gesichtern um mich herum. Einer sonderte sich von der Gruppe ab und begrüßte mich, indem er mir die Hand auf die Schulter legte. Ich verbeugte mich, und nach zerstreute sich die Gruppe, jeder nahm seinen Platz wieder ein. Ich setzte mich mit Ak-Ok an einen Tisch, zu dem wir von dem Mann, der mich begrüßt hatte, geleitet wurden. Ich nahm an, dass er der Besitzer des Hotels war. Ak-Ok zog ein Papier aus der Tasche und gab es unserem Begleiter. Dieser warf einen Bild darauf und ich sah, dass es dasselbe Dokument war, das er dem Aufseher an den landwirtschaftlichen Arbeitsstätten gezeigt hatte. Der Mann gab es wieder zurück, und Ak-Ok steckte es ein. Alle Anwesenden schauten uns neugierig an. Ak-Ok sagte, sie haben jetzt sicher Hunger. Ich weiß ja gar nicht, ob es Zeit zum Essen ist, vor lauter Schauen habe ich jeglichen Zeitsinn verloren. Ak-Ok zuckte lachend seine breiten Schultern und erklärte, es ist Zeit für die dritte Mahlzeit. Auf der Erde ist es jetzt gerade Mittag. Ja, ich weiß, Sie haben mir dies schon einmal erklärt. Aber es will mir einfach nicht in den Kopf, dass man hier so viele Mahlzeiten annimmt. Es kommt mir vor wie ein Scherz. Ich glaube, dass Ihnen dies komisch vorkommt. Dasselbe passiert uns auch, wenn wir auf der Erde sind. Nun kam das Essen. Ich wartete darauf, dass Ak-Ok, wie immer, ein Gebet sprechen würde, als er sich aber sofort bediente, fragte ich, warum betet hier niemand? Das tut man nur zu Hause. Warum denn? Wenn so viele Leute beieinander sind, kann man nicht zum Schöpfer beten, nur wenn man allein oder mit den Seinen ist. Ja, das ist eigentlich wahr. Wir aßen und sprachen nicht mehr bis zum Ende der Mahlzeit. Dann sagte er, gehen wir, Sie werden für heute genügend unterwegs gewesen sein. Werden wir von hier aus nicht weiterfliegen? Nein, ich bin heute mit Ihnen hierher geflogen, um Ihnen so viel wie möglich von Akkad zu zeigen. Wenn Sie nun genug gesehen und gehört haben, so können wir zurückfliegen, und ich kann dem Sohn der Sonne Ihren Entschluss mitteilen. Wird er es mir übel nehmen, wenn ich nichts mehr sehen und hören will? Darauf kann ich Ihnen nicht antworten, aber er würde sich sicher freuen, wenn er hören würde, dass Sie gern noch mehr von Akkad sehen wollen. Aber ich habe doch nicht gesagt, ich wolle nichts mehr sehen, im Gegenteil, ich dachte, wir würden von hier aus noch weiter fliegen. Gut, dann wollen wir das tun. Ich habe Sie offenbar falsch verstanden. So wird's wohl sein, antwortete ich. Wir fuhren mit dem Aufzug hinauf zur Terrasse, stiegen an und waren im nur 40 bis 50 Kilometer Weg vom Hotel, jedoch immer noch über der Stadt. Auch hier war die ganze Stadt in Felsen eingebettet. Er zeigte auf eine Anhöhe und sagte, dorthin gehen wir jetzt. 13. Die Sonnenstahlfabrik, wir stiegen etwas höher und gelangten schließlich zu dem von ihm bezeichneten Platz. Aus dieser Höhe sah ich etwas sehr Überraschendes. Ich fragte, was ist denn das, ein Flugplatz? Nein, das ist eine der Fabriken, von denen ich sprach. Eine Fabrik, hier unter uns? Sehen Sie denn nicht, dass dies ein Teil des Daches der erwähnten Fabrik ist? Ja. In diesem Augenblick flog er eine Kurve, und ich fand seine Antwort bestätigt. Die Fabrik war ungefähr 10 Kilometer lang und mindestens 500 m breit. Das, was er als Dach bezeichnet hatte, bestand aus glattem Blech. Es sah aus wie ein Flugplatz. Ich begann laut zu lachen, Akok hörte es und fragte mich nach dem Grund. Ach, nur so, sagte ich und lachte weiter. Mir war nämlich der Gedanke gekommen, dass in Brasilien die ganze Nation 2 Jahre lang zahlen müsste, wenn dort ein solches Blech hergestellt werden sollte. Wir landeten auf einem solchen Blechdach, Terrasse. Dort lagen tausende solcher Schiffe wie das, mit dem wir gekommen waren. Es landeten immer neue, aber keines flog ab. Ich fragte, warum landen sie denn nur, und kein einziges startet? Weil um diese Zeit die Arbeit beginnt. Kommen denn die Arbeiter in solchen Apparaten zur Arbeit? Ja, alle kommen mit diesen Schiffen, falls sie nicht ganz in der Nähe wohnen. Sind's denn die Arbeiter hier so reich? Ein solcher Apparat muss doch viel Geld kosten. Nein, er kostet gar nichts. Jeder Einwohner von Akkad, der arbeitet, hat ein Recht auf ein solches Schiff. Das verstehe ich nicht. Sie werden es noch verstehen lernen, bevor Sie zur Erde zurückkehren. Gehen wir, sagte er, ohne mir weitere Erklärungen zu geben. Ich folgte ihm wie immer, wir gingen zu einem Fahrstuhl und fuhren ins Erdgeschoss. Dieses Riesengebäude war übrigens nur einstöckig. Es ist nicht exakt ausgedrückt, wenn ich sage, dass ich mich beim Verlassen des Lifts wunderte, denn alles, sogar ein Tafelbesteck, war für mich eine Neuheit. Die erste Überraschung begann damit, dass ich nur sehr wenig Säulen sah, die dieses riesige Dach trugen. Ich hatte Tausende erwartet, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ohne solche ein derart großes Dach nicht einstürzen würde, zumal darauf ja auch Tausende von Raumschiffen standen. Wie ich schon sagte, war das Gebäude etwa 10 Kilometer lang und 500 m breit bei einer Höhe von ungefähr 30 Metern. Ich sah also nur 3 Reihen Säulen, an jeder Seite einer und die dritte in der Mitte. Sie standen in ziemlich großen Abständen voneinander. Wir gingen auf einen Raum am äußersten Ende zu, dort schienen Büros zu sein, etwa 30 m links vom Aufzug. Wenn man in diesem Gebäude zu Fuß von einem Ende zum anderen gehen wollte, würde man bestimmt 2 Stunden brauchen. Während ich so meinen Gedanken nachhing, ging ich automatisch mit Akok durch eine offene Tür. Es gab dort mehrere Abteilungen an der linken Seite, auf der rechten Seite schien nichts besonders Interessantes zu sein. Akok ging auf einen langen, hölzernen Bürotisch zu, wo verschiedene Personen damit beschäftigt waren, Aktenbündel durchzusehen. Ein dicker Herr mit dem Gebaren eines Chefs kam auf uns zu. Akok zeigte auch ihm das bekannte Dokument. Der Mann las es und gab es lächelnd zurück. Es gab wiederum eine lebhafte Diskussion, der Dicke schaute mich dabei prüfend von Kopf bis Fuß an. Wahrscheinlich war wieder von mir die Rede. Er gab Akok 2 handgroße quadratische Zettel, an die etwas angeheftet war. Sie sprachen noch eine Weile miteinander, worauf Akok zu mir sagte, kommen Sie mit. Wir entfernten uns. Der Dicke sprach nun mit den anderen Anwesenden, die weiter gearbeitet hatten, mir aber jetzt mit gerunzelter Stirn nachsahen. Bevor wir den Aufzug betraten, gab mir Akok eines der Schriftstücke und sagte, bewahren Sie es gut auf. Warum? Fragte ich. Dies ist ein Erlaubnissein zur Besichtigung der ganzen Fabrik. Ohne diesen Ausweis müssten wir allen möglichen Leuten Rede und Antwort stehen. Ich steckte den Ausweis in meine Brusttasche und kam mir ganz groß damit vor. Ich hatte ihn mir zuvor angeschaut, konnte aber natürlich nichts lesen, ich fand nicht einmal ein Komma an der Schrift, sondern nur lauter wurmförmige Zeichen. 2,5 Stunden wanderten wir durch die Fabrik. Und alles, was ich gesehen habe, wiedergeben zu können, hätte ich Ingenieur, Chemiker, technischer Zeichner oder sonst was sein müssen. Die Ausbildung, die ich genossen habe, erlaubt mir leider nicht, Einzelheiten zu erzählen, ich kann nur ungefähr berichten, was ich dort sah. Wenn ich wirklich imstande wäre, eine ausführliche Beschreibung all dessen, was ich sah, zu geben, so hätte ich ein Buch von mindestens 500 Seiten mit 150 Illustrationen schreiben müssen. Wir begannen nun mit der Besichtigung. Bei den ersten 200 m gingen wir durch ein Eisen- und Stahllager mit Blechen und Stangen. Kurz darauf sahen wir verschiedene Maschinen bei der Arbeit. Was hier wohl gemacht wurde? Akok klärte mich auf, hier werden hauptsächlich Haushaltsgeräte hergestellt, Fernseher, elektrische Öfen und noch vieles andere. Beim Vorbeigehen konnte ich feststellen, dass es sich um sehr verschiedenartige Maschinen handelte. Nachdem wir etwa 1200 m weitergegangen waren, betraten wir einen Raum, in dem alle Erzeugnisse dieser Maschinen gelagert waren. Sie waren bis unters Dach gestapelt, ein Teil stand noch auf dem Boden, bereit zur Endfertigung. Alle Maschinen arbeiteten in vollendeter Harmonie. Die ersten bearbeiteten das Rohmaterial, was hier entstanden war, ging weiter zu den nächsten und so weiter, was die letzten Maschinen verließ, war fertig zum Gebrauch. Tausende von Gegenständen wurden hier pro Stunde hergestellt. Wir durchquerten diesen Teil der Halle mit den Fertigprodukten und kamen wieder in eine Maschinenhalle. Was wird denn hier hergestellt? Fragte ich. Das ist die Abteilung für Elektrogeräte, hier wird alles gefertigt, was mit Elektrizität zu tun hat, Lampen, Motoren, Waffen und so weiter. Ich schaute ihn ungläubig an, denn das musste wohl ein Scherz sein, elektrische Waffen. Ich konnte mir dies nicht erklären. Ich hoffte, dass er mir seinen Irrtum eingestehen würde, aber ich war derjenige, der sich geirrt hatte. Ich fragte mich, warum gerade Waffen im elektrischen Sektor hergestellt werden sollten, oder gab es vielleicht überhaupt nur elektrische Waffen auf Akkad? Welche Funktion haben denn diese elektrischen Waffen? Sie werden es schon noch sehen. Wir gingen weiter durch die Fabrik. Die Maschinen der nächsten Abteilung schienen kleiner zu sein als die der ersten, zahlenmäßig waren es jedoch ebenso viele. Es erstaunte mich sehr, dass ich diesen Maschinenpark im vollen Arbeitseinsatz sah. Ich bemerkte, dass die ganze Arbeit elektrisch vor sich ging, konnte aber trotzdem nirgends einen Draht sehen, mit dem sie hätten irgendwo angeschlossen sein können. Beim näheren Hinsehen stellte ich fest, dass die Drähte aus dem Boden herauskamen. Nun war mir die Sache klar, und ich erkundigte mich nicht weiter danach. Nach dieser Maschinenhalle kam wieder ein Lagerraum, ähnlich dem ersten. Dass in diesem Sektor die Motorenfertigung war, sah ich an den Tausenden von Motoren, die hier lagerten. Viele waren so groß, dass sie über die ganze Breite der Fabrik reichten, die Länge war oft beinahe 1000 m. Zwischen den einzelnen Motoren waren nur kleine Durchgänge. Ich sah aber auch Motoren, die nicht größer waren als eine Lampe, und Generatoren, die mehrere Tonnen wiegen mussten. Akkord führte mich zu einem Schrank, zu dem mehrere Stufen hinaufführten. Er war etwa 200 m lang und voller Gegenstände, die Handbohrmaschinen glichen, sie sahen wenigstens so aus, als ob man sie mit der Hand bedienen könnte. In einer Ecke des Schrankes lagen die kleineren, in der Mitte etwas größere und am Ende waren sie so groß wie ein 10 PS Motor. Sehen Sie, sagte Akkord und zeigte auf einen, der so groß war wie eine Lampe mit zwei Elementen. Was für ein Motörchen ist denn das? Fragte ich. Er lächelte und schüttelte den Kopf, wie wenn er sagen wollte, armen Menschen, wie weit seid ihr doch noch zurück? Dies ist eine Waffe zur persönlichen Verteidigung. Darauf wusste ich nichts zu antworten, denn ich konnte nichts entdecken, wo man diese Waffe hätte mit einer Kugel laden können. Nach einiger Überlegung fragte ich, wo wird sie geladen, und wo tritt die Kugel aus? Er antwortete lachend, das Zeitalter der Kugeln ist bei uns schon längst vorbei. Ja, aber. Er unterbrach mich mitten in meine Frage, schaute suchend um sich, zog den Passierschein aus der Tasche, riss eine Ecke davon ab und warf diese in etwa 3 Meter Entfernung vor uns auf den Boden und zielte mit einem solchen Apparat darauf. Aus dem kleinen Apparat kam ein starker Strahl hervor, ähnlich wie bei einer Lötlampe. Ich erwartete eine Detonation oder den Aufprall einer Kugel auf den Boden, es war aber nichts weiter zu sehen, als dieser geräuschlose Lichtstrahl. Aber da, wo vorher das Stückchen Papier gelegen hatte, war nur noch ein Häufchen Asche zu sehen, aus dem ein leichter Rauch aufstieg. Ich war ganz verblüfft und fragte, hat dies der Lichtstrahl vollbracht? Natürlich, haben Sie es nicht verfolgt? Das ist ja fabelhaft. Wie funktioniert denn das? Mit Batterien? Nein, mit Sonnenenergie. Dieser Apparat produziert Strahlen von etwa 200 Volt. Diese können zwar einen Menschen nicht einäschern, sie töten ihn aber sofort. Ich deutete auf die größeren Apparate im Schrank, diese sind wohl stärker? Ja, sehr viel stärker. Akkord legte den kleinen Apparat wieder an seinen Platz. Wir standen nun vor dem Schrank. Er zeigte die einzelnen Modelle und gab ihre Stärke an. Die er mir zuletzt zeigte, waren ziemlich groß, aber die Handhabung war überall dieselbe. Wozu dienen die größeren Apparate? Sie werden in den Sonnenschiffen installiert. Ein Schiff wie das, in dem Sie hierher gekommen sind, ist mit 8 bis 10 solchen Apparaten bestückt. Wie stark ist denn ein solcher Apparat? Er ist sehr stark, man kann mit ihm z.B. ein Haus in 2 bis 3 Kilometer Entfernung zerstören. Das ist ja furchtbar. Mag sein, aber die Atombomben, die man auf der Erde hat, sind viel gefährlicher, dagegen sind unsere Waffen ein Kinderspielzeug. Diese Waffe ist wohl nicht sehr wirkungsvoll, wenn man einen Feind damit angreifen will. Man kann sie sicher nur als Abwehrwaffe gegen einen sich ganz in der Nähe befindlichen Feind einsetzen. Für einen solchen Fall haben wir andere, viel wirkungsvollere Waffen, die jedoch nicht für einen Angriff auf die Erdbevölkerung gedacht sind, nehme ich an. Was für eine Waffe ist das? Das ist der Neutralisator. Auf welche Weise wirkt diese Waffe? Sie kann die Sonnenstrahlen bis auf eine Entfernung von 5000 m neutralisieren. Der ganze Bereich, der unter der Einwirkung eines solchen Neutralisators steht, ist dann ohne Leben und kann vom Feind nicht mehr beherrscht werden.